Wir sind dabei, die erste Textstelle, in der Wittgenstein auf den Augustinus hinweist, zu diskutieren. Sie erinnern sich, das ist im Manuskript 111 und die entsprechende Augustinus-Stelle kommt vor am 15.06., denke ich. Ich habe aber nicht am 15.06. begonnen, sondern am 8. Und es ist Juni oder Juli, weiß ich jetzt nicht genau. Und nicht mit Augustinus, sondern mit dem Bildbegriff, genauer gesagt mit der Diskussion des Bildbegriffs, wie sie hier bei Wittgenstein auftritt. Und ich möchte nochmal, um sie zu erinnern, einen Rahmen ziehen zwischen dem, was ich jetzt mache, und dem, was in dieser Vorlesung vorgesehen ist, damit Sie das einordnen können. Ich werde übrigens, bin gefragt worden, das letzte Mal, das unterbreche mich schnell mal, ich bin gefragt worden, wie eine Prüfung für diese Veranstaltung aussehen wird. Und ich habe gesagt, schriftliche Arbeit, das ist ein bisschen irreführend. Ich habe mir gedacht, am sinnvollsten wird das Folgende sein. Ich mache eine schriftliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung wird aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil wird der sein, dass ich Ihnen aus der reichen Variantenvielfalt dieser Anfangsparagraphen einen Text gebe und Sie bitte, diesen Text zu kommentieren. Es wird also irgendeines von denen sein, eines von diesen hier vorkommenden Textbestandteilen. Sie können die Textbestandteile auseinandertüfteln. Ich erinnere Sie anhand der Skizze, die am Web ist, wittgenstein.philo.at, und Sie werden dann aufgefordert, etwas zu der jeweiligen Textvorlage zu sagen. Und als zweites werde ich eine allgemeinere Frage stellen, die man beantworten kann. Gut, zurück zu diesem Kontext. Erinnern Sie sich, ich habe relativ viel Zeit verwendet am Anfang der Veranstaltung, Ihnen unterschiedliche Methodologien deutlich zu machen, wie man an den Wittgenstein-Text herangeht. Ich habe insbesondere den ad hominem Interpretationsansatz und den Theseninterpretationsansatz dargestellt und diskutiert und habe gesagt, ich möchte keines von beiden machen. Ich möchte eine textgenetische Rekonstruktion machen, aber nicht einfach als philologische Fingerspitzenübung, sondern verstanden als einen Eingriff, einen Einblick in Arbeitsprozesse, die von einer Person verantwortet werden, von einer Person getragen werden. Und auf diese Art und Weise gibt es eine Beschreibung von der Textgenese zur Person Wittgenstein, die man relativ ungezwungen und relativ nahe an den vorliegenden philosophischen Resultaten unterlegen kann mit Textbefunden. Was ich damit meine ist, man muss nicht ausgreifen in Umweltumstände. Also man muss nicht das Wiener Kaffeehaus zitieren oder andere lokale atmosphärische Einflüsse, um zu verstehen, man tut das nicht, um zu verstehen, was der Wittgenstein gesagt hat, sondern man kann hier in einer gewissen Weise textimmanent bleiben, hat aber aufgrund der Verfassung der Texte selber die Möglichkeit, das Ding, ich sag's einmal vorsichtig, auch zu personalisieren. Jetzt haben wir, ist ja schon klar, das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt, ich will auf eine Schwierigkeit hinweisen, die sich jetzt für Sie vielleicht deutlicher ergibt als eine Schwierigkeit dieses Verfahrens. Und die Schwierigkeit dieses Verfahrens besteht darin, dass man verloren gehen kann. Es droht also ein Verlust in Vielfalt von Varianten, die ich Ihnen ja kurz einmal Revue passieren habe lassen. Und es gibt als Kompensationsmöglichkeit dieses Verlustes natürlich die Möglichkeit, ein wenig die eine Mystik, eine Metaphysik des ursprünglichen Textes zu betreiben, also so zu agieren, als ob man sagen würde, dass Wittgenstein oder das, ja, in dem Fall Wittgenstein das an der und der Stelle hingeschrieben hat, das heißt doch etwas, und jedes Komma, jedes veränderte Komma, jeder veränderte Textbestandteil ist interpretationsfähig und man kann sich auf diese Art und Weise leicht verlieren. Wir haben über diese Sache auch geredet. Das ist genau das wichtige Problem. Wie viel davon ist philosophisch relevant? Nicht? Was davon kann ich als eine einigermaßen abstrahierte Aussage betrachten, und an welcher Stelle, wann fängt es an, dass man sich in Satzzeichenkunde verliert, sagen wir es mal so, nicht? In Variantenreichtum verliert, wobei dieses Verlieren in Satzzeichenkunde dann immer eben, das habe ich mit der Metaphysik des Textes gemeint, dann immer noch gestützt werden kann, dadurch, dass das ja von einem Genie ist. Ne? Und wenn es von einem Genie ist, dann hat es einen besonderen Wert, auch wenn es ein Komma ist. Das sind die Schwierigkeiten, auf die wir hier stoßen und auf die ich eine Antwort genereller Art nicht wirklich habe. Was ich Ihnen als einen Abstraktionsmodus vorstellen möchte, wo ich glaube, das einigermaßen unter Kontrolle zu haben, in der Diskussion der ersten vier Paragraphen, ist das Folgende. Also eine Trennschärfe, ich schlage Ihnen jetzt eine Trennschärfe vor, wie weit ich gehen werde, und damit auch ein Kriterium, um welche Dinge ich mich dann wieder nicht kümmere, was nicht heißt, dass die nicht auch anders angesetzt werden können. Und dieses Kriterium ist das folgende. Ich glaube, das ist mittlerweile in unserer, soweit wir schon eingedrungen sind, so viel wir wissen, ist es auch durchaus plausibel zu machen, wie man damit umgeht. Nämlich, Sie haben gesehen, in der Situation des Manuskripts 115, in der Situation der Kataloge, ich schaue das, hol das vielleicht doch nochmal rein, der TypeScripts, rufe ich das nochmal auf hier, falls Sie es noch nicht konsultiert haben, Wittgenstein-Philo.at, LV2-HTML, und dann haben Sie den Arbeitsverlauf der philosophischen Untersuchungen. Also wir sind hier beim Katalog 111 und in der Fortsetzung im TypeScript 211 und in der Fassung vom Big TypeScript, also TypeScript 213, geht es um Folgendes. Das Wichtige in all diesen Varianten ist, dass diese Textpassagen und diese Motive zwischendrin auftauchen. Das kommt in einem gewissen Arbeitsprozess. Wir werden sehen, das werde ich heute vermutlich noch hinkriegen, dass eine interessante und wichtige Umstellung stattfindet vom Vorkommen dieser Textpassagen im Manuskript 111 und im TypeScript 213. Da wird umkontextualisiert. Das ist eine Rekontextualisierung dieser Passagen. Und die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Vorkommen und übrigens auch dann in der Weiterverarbeitung der Thematik vom Big TypeScript ausgehend in das Manuskript 114. Die Gemeinsamkeit davon ist, dass das in einem großen Strom vorkommt, wenn ich es mal ein bisschen bildartig formulieren kann. Im Arbeitsprozess drinnen taucht es auf, verschwindet, kommt wieder. Nun gibt es dann eine entscheidende Wendung, die ich hier schon notiert habe, Nämlich findet die statt im Manuskript 141, das eine deutsche Version des Blue Books ist. Erinnern Sie sich, das Blue Book ist ein Zitat aus dem Jahre 34, Wittgenstein, ein Diktat aus dem Jahre 34, Wittgenstein an einige Schülerinnen und Schüler. Dafür, für dieses Blue Book Diktat, hat er sich deutsche Vornotizen gemacht. Diese deutschen Vornotizen sind im Manuskript 141 vorhanden. Und hier tritt das Folgende auf, dass diese Textpassagen das erste Mal am Anfang einer systematischen Explikation stehen. Das ist, um das jetzt mal kurz zu sagen, das ist mein Kriterium. Ich möchte mit diesen Textpassagen so umgehen, dass ich erklären kann, warum die an den Anfang geraten. Also die Sache aus 41, Manuskript nämlich 41, das ist das Jahr wie viel? Das ist das Jahr, ist gerade verbunden, also 34. Ab 34 tritt aus dem Strom des Arbeitsprozesses diese Passage an den Anfang eines konzipierten Buches. Und mein Anspruch, mein selbst auferlegter Anspruch, von dem ich jetzt sagen würde, das ist die philosophische Inhaltlichkeit, die ich herausarbeiten möchte aus der Textanalyse, aus der Textgenese, warum angesichts dessen, dass wir wissen, dass in der Textgenese diese Passagen irgendwo vorkommen, Anführungszeichen irgendwo vorkommen, warum werden die rausgehoben und kommen plötzlich an den Anfang? Das, glaube ich, ist ein sozusagen gleichzeitig philosophisch und biografisch im Sinne von werkentwicklungsmäßig ein interessantes Ding. Und an der Stelle könnte man eine Verbindung zwischen diesen beiden Dingen haben, den beiden Betrachtungsweisen, also der Betrachtungsweise nach Arbeitsprozess und der Betrachtungsweise nach These im Sinn von, es gibt ja praktisch nichts Thesenhafteres, als ein Buch beginnt auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Dass man ein Buch, und das ist etwas, was damit, wie ich es Ihnen explizieren möchte, auch nochmal extra beleuchtet werden wird, die es ist mir in der Arbeit an diesem Material sehr deutlich geworden, dass der Beginn der philosophischen Untersuchungen mindestens so wichtig ist wie der Beginn des Traktatus, dass Wittgenstein also da eine ganz dezidierte Pointe setzen wollte. Ich werde das, hoffe ich, plausibel machen, und die Sache ist noch heißer, sozusagen. Meine These, die ich versuchsweise mal formuliere und die ich selber auch noch versuche zu fundieren, aber ich glaube doch, dass sie, sagen wir mal, so weit ist, dass sie schon vertreten werden kann. Meine These ist die, ich habe das, glaube ich, angedeutet das letzte Mal schon, dass der Beginn der philosophischen Untersuchungen eigentlich nur eine Verdoppelung, eine Wiederholung der Beginn des Beginns des Traktatus ist. Es hat, das kann ich vielleicht zur Erläuterung dazu sagen, es gibt eine ganz ausgedehnte, in der Fachliteratur stattfindende Diskussion über diese ersten vier Paragraphen, was diese Paragraphen denn sollen, wie sie gedacht sind. Also im Kommentar von Baker und Hacker gibt es dazu Thesen. Es gibt eine neue Arbeit, die ist erschienen in den Proceedings des Wittgenstein-Symposions 2001 von David Stern. Ich werde Ihnen die entsprechend vorstellen, wahrscheinlich das nächste Mal, über den Beginn der philosophischen Untersuchungen. Eine kleine Pointe davon kann ich Ihnen schon mal sagen. Ach so, das ist der Traktat, den ich da habe. Aber eine nette kleine Pointe vom David Stern ist die, dass er sagt, okay, wir sprechen vom Beginn der philosophischen Untersuchungen. Hat schon jemand daran gedacht, dass die philosophischen Untersuchungen mit einem Zitat von Nestroy beginnen? Und überhaupt hat der Fortschritt dasjenige an sich, dass er größer ist, als er ausschaut. Das ist eigentlich der Beginn. Dass er größer ausschaut, als er ist. Also das ist eine sehr eindrucksvolle und vollkommen berechtigte Sache von David Stern. Ich werde Ihnen das dann kurz mal auch darstellen. Die Besonderheit ist die, das ist jetzt Anekdote, aber es ist nicht nur Anekdote, es ist signifikant. Es sagt sehr viel auch über die Erinnerungsgeschichte, also darüber, wie ich Ihnen gesagt habe, Interpretation ist auch Gedächtnisgeschichte. Der David Stern weist darauf hin, dass bis zum Jahre 1980, 90 oder sowas, das Zitat in den englischen Ausgaben überhaupt nicht einmal aufgeschienen ist. Die haben das Zitat weggelassen. Die haben das Motto der philosophischen Untersuchungen weggelassen in der englischen Variante. Also das, wenn etwas der Zweck ist und der Nutzen davon, dass wir mittlerweile mit Paratexts bestimmten postmodernen Untersuchungen von Vorworten, Nachworten, Randbemerkungen, Nebensächlichkeiten, Ungeplantheiten eine größere Aufmerksamkeit darauf entwickeln, dann ist es an dieser Stelle sehr handfest zu machen, dass also etwas von den Paratext-Studien da rein fällt, auch in die analytische Philosophie, und man draufkommt, was für eine Art von Arbeit hier drinsteht, die man ganz einfach im einfachen zur Sache übersehen hat. Aber auf das komme ich zurück. Ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, dass es diese Arbeit von David Stern gibt, aber der eigentliche Anlass, warum ich jetzt kurz verwiesen habe auf die vielfachen Arbeiten zum Beginn der philosophischen Untersuchungen, ich bringe Ihnen die auch noch also zitatmäßig im Laufe der Vorlesung, ist, dass es von Hintikker ein Buch gibt, also Jaco und Meryl Hintikker, das ist ein Ehepaar, Understanding Wittgenstein, das ist auch ein Wittgenstein-Kommentar. Und in diesem Wittgenstein-Kommentar beginnen sie auch mit den, also sprechen sich auch aus über den Beginn der philosophischen Untersuchungen und weisen darauf hin, dass man den Beginn der philosophischen Untersuchungen verstehen kann als eine Kritik am Traktatus. Dass also der, ich habe das ja auch schon angedeutet, da stimmt was dran, dass der Augustinus an dieser Stelle eine Ersatzfigur für den frühen Wittgenstein ist, für den Traktatus selber. Und der kriegt also die Schimpfer ab von dem, was der Wittgenstein allerdings auch ganz bereitwillig sich selber an Vorwürfen macht. Aber statt dass er an dieser Stelle selbst reflektiv beginnt, beginnt er also mit der Kritik eines unzureichenden Sprachverständnisses von Seiten von Augustinus. Wir haben ja darüber das letzte Mal schon ein bisschen geredet. Also ich halte das nicht für verkehrt, würde diese These aber verstärken und umdrehen und ergänzen, also ja, verstärken und umdrehen ist natürlich schon ein Problem, aber dieses Problem ist Teil dessen, worüber ich da reden möchte. Es ist nämlich immer schon aufgefallen in der Lektüre dieser Augustinus-Interpretation, dass der Wittgenstein da etwas vorsichtig ist und einerseits so in die Richtung geht, dass er sagt, also diese Art von Sprachbild, von Bild vom Erlernen der Sprache, das ist nun wirklich unzureichend, das ist also extrem verkürzt, reduktionistisch, was immer. Das ist die eine Seite. Zweitens ist aber aufgefallen, dass er durchaus auch sagt, naja, irgendwo stimmt's ja. Irgendwie ist das, was der Augustinus macht, auch richtig, wenn es auch, und das ist der entscheidende Punkt, nicht alles ist. Das heißt, diese Selbstkritik, Traktatuskritik, Augustinuskritik ist nicht einfach ein Verwerfen, sondern ist der Hinweis darauf, dass es gute Gründe gibt, an bestimmten Phänomenen anzufangen, wenn es auch vielleicht ebenso gute oder noch bessere Gründe gibt, sich klar zu werden darüber, dass diese Phänomene beschränkte Phänomene sind und dass das Schlechteste, was man damit machen kann, das ist, dass man diese Phänomene totalisiert. Und das ist der Sinn meines versuchsweisen philosophischen Unternehmens, zu sagen, es geht um eine verbesserte Wiederholung des Beginns des Traktatus, wo man also sowas macht, wie es der Traktatus gemacht hat, aber auf eine Art und Weise, dass man die Kritik und die Erfahrungen mit der Beschränktheit dieses Ansatzes in den Ansatz selber mit hineinnimmt, sodass gleichzeitig sichtbar wird, was dran in Ordnung ist und was daran vorläufig und korrekturbedürftig ist. Auf das wird es hinauskommen, was ich Ihnen sage. Und wenn das so ist, wenn ich das plausibel machen kann, dann habe ich auch deutlich gemacht, was der Grund für die Karriere dieses Augustinus-Ausschnittes aus den Manuskripten ist. Nicht? Wenn der Augustinus-Abschnitt das schaffen kann, dann ist es wirklich ein guter Grund dafür zu sagen, okay, wir holen ihn da raus aus dem Strom der Notizen und wir setzen ihn an den Anfang, weil das kann der Augustinus-Ausschnitt eben genau tun. Das ist das, was der Augustinus-Ausschnitt zum Unterschied von vielen anderen Ausschnitten tun könnte. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht viele Ausschnitte gibt, die das auch tun könnten, aber diese besondere Prägung gewinnt er eben durch die Wahl, ihn dorthin zu setzen. Und eine vorläufige, interessante Testfrage wird sein, wenn wir uns anschauen, wie der Augustinus-Ausschnitt eingesetzt wird im Big TypeScript, im 213er Manuskript, weil dort wird er auch rausgeholt aus dem Kontext von 211 und wird auch rausgeholt und wird auch unter eine Überschrift gesetzt, aber die Überschrift schaut ganz anders aus. Das sieht man auch, das ist mir deswegen wichtig, sie auf solche einigermaßen mechanische Zusammenhänge, kann man sagen, hinzuweisen, weil obwohl das mechanische Zusammenhänge sind, die man beschreiben kann als ganz physisch, nicht ganz physisch, er nimmt die rausgeschnittenen Zettel und legt sie auf einen anderen Haufen. Ja? Das legt sie auf einen anderen Haufen und von diesem Haufen diktiert er sie dann wiederum an die Sekretärin im Zusammenhang mit dem Big TypeScript. Dieses ganz mechanische Vorgehen kann und sollte auch, würde ich sagen, beladen werden. An dieser Stelle ist es keine Überladung, kann beladen werden mit der Frage, warum kommt an dieser Stelle dieser Zettel plötzlich unter dieser Überschrift vor? Was ist die philosophische Wirksamkeit davon? Okay, ich glaube, das ist plausibel, hoffe zumindest. Und ich gehe jetzt zurück zum Manuskript 111, weil ich, und das wird uns jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen, ich hoffe aber, dass sie sich auszahlt, weil die entscheidende Beobachtung in meinem Argumentationsgang die sein wird, dass aus dem Zusammenhang, in dem sich 31, haben wir gesagt, nicht 31 der Augustinus-Text findet, dass aus diesem Zusammenhang eine entscheidende Beziehung der Augustinus-Passage zum Traktatus erschlossen werden kann. Und die Art und Weise, also die Thematik, wie das stattfindet, habe ich ja schon das letzte Mal begonnen darzustellen, nämlich es geht um den Bildbegriff. Bildbegriff des Traktatus. Da ist diese Diskussion mit dem der Krönung Napoleons, das, was uns den Einstieg verleiht. Der Napoleon, der Gekrönte, kommt im Traktatus nicht vor, aber es kommt vor, so viel hatte ich auch schon dargestellt, dass es zunächst einmal im Traktatus selbst, ich gehe zur Wiederholung noch einmal auf das ein, was er am 8. hier schreibt. Gehen wir da nochmal zurück. Er hat also auf Seite 9.10 exponiert er dieses Problem, dass man einen Unterschied zwischen Gedanken und Bild ansetzen könnte. Und dieser Unterschied besteht darin, dass wenn ich an etwas denke, dann denke ich, dann ist das etwas damit drinnen. Ich kann keinen Gedanken über die Europameisterschaft 2008 haben, wenn ich nicht in einer gewissen Weise an die Europameisterschaft 2008 denke. Die Frage ist natürlich, wie ist diese Europameisterschaft da drinnen? Oder sagen wir es mal simpler, damit wir hier nicht die Zukunft und die Unmöglichkeiten und so weiter drin haben, sagen wir das Ernst-Happel-Stadion. Also wenn ich an das Ernst-Happel-Stadion denke, dann ist das ein Gedanke an das Ernst-Happel-Stadion und nicht an das Bernabéu-Stadion, wo immer das ist, in Madrid, glaube ich. Ne? Ist das? In Madrid, okay. Also mein Gedanke ans Ernst-Happel-Stadion ist kein Gedanke ans Bernabéu-Stadion. Das ist mit drinnen. Es kann aber passieren, dass jemand ein bisschen uninformiert, aber sportinteressiert wie ich, ein Bild vom Stadion kriege, und von einem Stadion vorgelegt kriege und ich sage, ah ja, das ist das Ernst-Happel-Stadion. In Wirklichkeit ist es nur ein schräg aufgenommenes Bernabéu-Stadion, ein bisschen modifiziert oder sowas. Ne? Das ist die Intuition, die hier diskutiert wird und die ist die ist entscheidend wichtig, das werden wir gleich sehen, diese ganz banale Unterscheidung, dass man nämlich dass wir in unserem Verständnis von Bild sowas drin haben wie das Stadion, das ich da sehe, das ist doch ein Bild von einem Stadion und das ist aber als Bild eines Stadions, schon als Bild eines Stadions verständlich, auch wenn ich nicht weiß, welches Stadion das ist. Man könnte sogar sagen, selbst wenn das Foto von einem Stadion ist und ich kenne das Stadion nicht, kann ich am Bild erkennen, dass das ein Stadion ist, auch ohne zu wissen, wovon das Bild ein Bild ist. Das ist gebräuchliche Redeweise im Zusammenhang mit Bildern, während, so beginnt er im Zusammenhang mit der Krönung Napoleons, während ich nicht sagen kann, ich stelle mir vor, was immer, das Ernst-Happel-Stadion, da kann ich genau nicht sagen, ich täusche mich und in Wirklichkeit ist das, woran ich denke und was ich mir vorstelle, das Bernabéu-Stadion. Das geht nicht. Das stellt er sich sozusagen als Frage vor. Und was da dahinter steht, ist eine Abspaltung, der Versuch einer kritischen Distanz, einer Abspaltung von der Abbildtheorie des Traktatus. Denn im Traktat ist es so, dass wir wissen, der Gedanke ist ein Bild der Tatsachen und an der Stelle haben wir es schon zusammen. Ja? An der Stelle ist es schon klar, in dem Moment, in dem der Gedanke ein Bild der Tatsachen ist, dann kann das nicht stattfinden, kann genau diese Aufspaltung nicht stattfinden. Das Bild, das der Gedanke ist, nach der Voraussetzung, spricht von der Sache selber. Und siehe da, ganz genau das steht im Traktatus. Es steht drinnen, das ist Traktatus 2.15.13. Nach dieser Auffassung gehört also zum Bilde auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bild macht. Das ist die Gleichschaltung von Gedanken und Bild im Traktatus. die er hier zunächst einmal auseinander nimmt. Aber wir haben ja auch gesagt, er nimmt sie auseinander, nur um dann gleich wieder zu sagen, das ist ein Irrtum, das kann man nicht auseinandernehmen. In Wirklichkeit will er einen Bildbegriff vertreten, der durchaus noch in der Tractatus-Tradition ist. Das ist schon hier mal das Wichtige. Er will in dem Manuskript 111 gegen den Selbsteinwand, dass Bilder doch anders funktionieren als Gedanken, festhalten an der durchgängigen Bildhaftigkeit der Sprache und auch an der Realitätsnähe, sagen wir so, an der Realitätsverbundenheit von Bildern. Da will er dran festhalten und mein Argument, um es kurz sozusagen vorweg anklingen zu lassen, wird sein, dass dieses Festhalten an der Bildhaftigkeit der Sprache, dass das genau letztlich dann dazu führt, dass die philosophischen Untersuchungen so anfangen, wie sie anfangen, über ganz bestimmte Schaltungsmechanismen, auf die wir kommen werden. Bevor wir so weit sind, will ich aber Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Anmerkungen zu der Bildtheorie des Tractatus geben, weil etwas der Fall ist, was ich noch nicht so ausgeführt habe, was aber ganz wichtig hier mit dazu zu sehen ist. Nach meiner Interpretation, es gibt natürlich sehr, sehr viele Tractatus-Interpretationen, aber nach meiner Tractatus-Interpretation ist das Problem, das sich auf die Art und Weise stellt, also mit das Problem damit, dass Bilder, dass zu den Bildern, sagt er dann gleich weiter, auch die Fühler gehören, die das Bild mit der Wirklichkeit in Kontakt bringen. Diese Zuordnungen sind gleichsam die Fühler der Bildelemente, mit denen das Bild die Wirklichkeit berührt. 2.15.15. Es gehört also, es gehören sozusagen die Verbindungsmechanismen, aufgrund dessen das Bild mit der Wirklichkeit zusammenhängt und ein Abbild der Wirklichkeit ist, die gehören mit zum Bild. Jetzt ist, was er da diskutiert, wenn man sich das mal ansieht, im Hinblick darauf, was im Allgemeinverständnis unter Bild verstanden wird, etwas sehr Naheliegendes. Um es also wiederum beim Banabeo-Stadion oder beim Ernst-Happel-Stadion zu nennen, haben wir einen Gebrauch von Bild, wo wir selbstverständlich sagen, das ist ein Bild vom Ernst-Happel-Stadion und das funktioniert so, wie das ist mein Gedanke vom Ernst-Happel-Stadion. Das würde ich nicht ein Bild vom Ernst-Happel-Stadion nennen, wenn die Bezogenheit auf das Ernst-Happel-Stadion nicht dazugehören würde zu dem Bild, nicht? Das ist ein Verständnis. Wenn die Bezogenheit zum Ernst-Happel-Stadion dann nicht dazugehört, dann ist es eben kein Bild vom Ernst-Happel-Stadion, sondern ist ein Bild von meiner kleinen Eisenbahn oder sowas ähnliches oder von einem anderen Stadion. Das ist eine Betrachtungsweise. Bild also als der komprehensive Begriff. Bild leistet, das ist sozusagen das Verständnis, wo man sagen kann, das Bild leistet die Abbildung mit. Das ist all inclusive. Ein Bild ist in dem Sinn Garant und all inclusive für das Abgebildete auch. Die zweite Sache, das wollte ich stark machen, wie ich den Wittgenstein im Manuskript 111 zunächst einmal aufnehme und zitiere, ist, dass man eben sagen kann, ich finde ein Foto irgendwo vor und ich kenne keine Stadien, vor allem kann ich es nicht unterscheiden und ich sehe mir das Ding an und ich sage, das ist ein Bild, also ich kann keine Stadien unterscheiden, sagen wir es mal zu diesem Zweck. Ich kenne keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Stadien und ich sage, das ist ein Bild von einem Stadion. Ich sage, es ist ein Bild von einem Stadion, aber das Stadion gibt es nicht. Es gibt nicht das Stadion. Ja? Das ist, ich, Ich weiß es nicht, aber es ist das Bild des Ernst-Happel-Stadions. Und trotzdem kann ich, obwohl ich sozusagen nicht weiß, wovon das ein Bild ist, kann ich sagen, es ist ein Bild. Das ist dieser das ist sozusagen das, was dasjenige, was die Fühler ausstrecken muss, damit es an die Wirklichkeit heranreicht, ohne die Fühler. Als sowas können wir Bild auch verstehen. Das ist der zweite die zweite Interpretationsoption. Das ist das zweite, wie man Bild auch verstehen kann. Also und dass es diese beiden Interpretationsoptionen gibt, das ist nun mein Punkt. Dass es die gibt, ist von zentralster Bedeutung für das Verständnis des Traktates überhaupt. Und wenn er, so geht sozusagen meine Argumentation weiter, wenn er jetzt hier im Manuskript 111 dieses zentralste Problem des Traktatus, wovon ich erst zeigen muss, warum es das zentralste Problem ist, dieses zentralste Problem des Traktatus direkt weiterführt mit der Augustinusstelle, dann haben wir einen sehr, sehr engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Werken. Gut, um Ihnen plausibel zu machen, warum das so zentral ist, kann ich zurückgehen auf eine Passage im Traktatus, die mir noch dazu die günstige Gelegenheit gibt, das gestrige Hegel-Seminar weiterzuführen. Und das wird dann im Hegel-Seminar wieder weitergeführt werden. Da gibt es nämlich diese Passage im Traktatus 2.15.12. Da sagt er das Folgende, das Bild ist wie ein Maßstab an der Wirklichkeit angelegt. In der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes haben wir uns gestern beschäftigt mit der Frage des Maßstabs als einer wichtigen Frage zur Legitimation von Wissenschaftlichkeit im Hegel-Kontext. Und da haben wir schon mal darüber diskutiert, was denn ein Maßstab ist und wie man Maßstäblichkeit und Maßstäbe richtig interpretiert. Und das kann ich jetzt im Hinblick auf den Bildbegriff vom Wittgenstein Ihnen gut exemplifizieren. Und es wird sich dabei zeigen, dass wenn ich das Bild als Maßstab betrachte, das ich an die Wirklichkeit lege, ich in dem Maßstabbegriff das genannte Problem, nämlich etwas ist entweder all-inclusive oder aber es fehlt ihm noch etwas in Kontakt zur Wirklichkeit. Das findet sich im Maßstabbegriff selber wieder. Ich kann die Überlegungen vielleicht am besten so beginnen, dass ich wieder von einer Redeweise, von einer alltäglichen Redeweise ausgehe, die da auch durchaus im Hintergrund steckt natürlich, und die ausgeht auch von dieser Formulierung hier. Es ist wie ein Maßstab an die Wirklichkeit angelegt. Wir reden eben davon, dass es etwas gibt, das ich am Maßstab messe. Ich habe ein Stück Stoff, nehmen wir das simpelste Beispiel, nicht? Und ich habe ein Metermaß und ich messe den Stoff am Maßstab. Ich habe diesen Maßstab und an dem Maßstab messe ich den Stoff. Das hat von der Oberflächengrammatik her hat das dieselbe Gestalt wie ich sehe einen Riss an der Wand, ja? Oder ich lese eine Mitteilung an der Anzeigetafel oder sowas Ähnliches. Und von dieser, und was ich jetzt im Prinzip sagen möchte, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass das ein klassischer Fall von den Verführungen durch Sprachoberflächengrammatik ist, von denen der späte Wittgenstein immer wieder redet, dass man nämlich in der Redeweise, ich messe etwas am Maßstab, den Maßstab so betrachtet wie die Wand. an der man den Riss sieht. So wie man, also man ist geneigt zu sagen, da gibt es den Stoff und das ist ein Meter Stoff. Naja, warum weißt du, dass das ein Meter Stoff ist? Na, ich sehe das am Maßstab, weil der Maßstab zeigt es mir. Also so wie der Riss an der Wand mir zeigt, wenn man sagt, ich sehe, die Wand wird bald einbrechen, warum siehst du das? Naja, die Risse an der Wand zeigen mir, dass das bald einbrechen wird. Und in dem analogen Sinn ist man versucht zu sagen, ich sehe, dass das Stück Stoff am Meter ist, am Maßstab. Und es ist in dieser Weise, das kann man hier gleich einfügen, nicht? Das ist die All-Inclusive-Variante in einer gewissen Weise. Das ist die All-Inclusive-Variante des Redens vom Maßstab. Da hätte nämlich der Maßstab hat die Verantwortung dafür, dass das Stück Stoff ein Meter ist. Weil ich sehe es am Maßstab. Das ist so ähnlich wie das Bild hat die Verantwortung, das mit auch in sich zu haben, wovon es ein Bild ist. Es reicht bis dorthin. Ich kann das nicht vom Bild sagen. Und der Punkt ist jetzt der, dass etwas stimmt schon da dran, die Problemsituation stimmt schon, aber etwas, was ganz ausgesprochen nicht stimmt, ist die leicht ist, dass man leicht in die Versuchung gerät, diese Besonderheit des All-Inclusive, diese Besonderheit, dass ich da was sehe, an das Stück Holz zu delegieren und zu sagen, der Maßstab, der Metermaßstab, der enthält etwas, was ich von dem Holzstück ablesen kann, um es dann als die Maßstäblichkeit, als das also den Inbegriff der Maßstäblichkeit, als das, was mir garantiert, dass der Stoff ein Meter ist, mehr oder weniger mit eigenen Augen zu sehen. Und warum, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert formuliert, ich sage Ihnen ein einfaches Gedankenexperiment, wo deutlich wird, worauf ich hinaus will und wo das also sozusagen viel greifbarer wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Holzstock und Sie haben einen Holzstock, da steht drauf Metermaß. Beim Nachdenken darüber bin ich zum Beispiel draufgekommen, sind ja interessante Dinge, bin draufgekommen, wieso diese Metermaße, diese alten Metermaße, die wir vielleicht noch kennen, wieso die an den Kanten mit Metall gesichert sind. Ne? Die sind an den Kanten aus einem sehr einfachen Grund mit Metall gesichert, dass man da nicht herumschneiden kann, dass man zumindest sieht, man nimmt an, dass sie sich nicht abwetzen können, so, dass man sieht, dass da eine bestimmte Verwendung da drin ist. Aber abgesehen, dass sie für eine bestimmte Verwendung abgesehen sind, die sollen an dieser Stelle scharf definiert sein. Nicht? Jetzt ist es aber so, also stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Ding, da steht ein Meter drauf, sind die entsprechenden Striche eingetragen und es ist an beiden Seiten Metall gefasst und Sie haben ein Holzstecken. Und as it happens, ist der Holzstecken 1:1 zugeordnet zu einem Maßstab. Das wissen Sie aber vielleicht nicht und Sie nehmen den Holzstecken. Und Sie kommen jetzt mit diesem Holzstecken und halten den Holzstecken an das Stoffband an und sagen, das ist ein Meter. Was sagt man dazu? Das ist der klare Fall davon, dass das vielleicht ein Meter sein kann, aber das kein Maßstab ist. Ne? Das ist der klare Fall, dass Sie da einen Stecken haben, der irgendeine Funktion erfüllt. Zufälligerweise könnte die Funktion sogar die sein, dass er zeigt, dass der Stoff ein Meter ist. Aber was rausfällt, solange da nicht draufsteht Maßstab oder so, was rausfällt ist, dass das ein Maßstab ist.